Bei Anruf
Wein.
Der Weinfreunde-Podcast.
Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. Heute geht es bei uns um Geschwister im Weinberg. Und kaum jemand verkörpert dieses Thema so gut wie die Schwestern Maike und Dörte Näkel vom VDP-Weingut Meier-Näkel an der Ahr. Gemeinsam haben sie nicht nur ein Familienerbe übernommen, das ihr Vater Werner maßgeblich geprägt hat, sondern auch eine ganz eigene Handschrift entwickelt. Michael und ich sprechen mit den beiden über das Miteinander als Schwestern, über Aufgabenteilung und Entscheidungswege, über Kindheit, Kellerarbeit und die großen Herausforderungen der Region Ahr. Gar keine Herausforderung ist es für euch, bei Anruf Wein zu abonnieren und eine Bewertung zu hinterlassen. Außerdem macht doch bitte bei unserer Umfrage in den Shownotes mit. Und zu guter Letzt schaut mal auf weinlakai.de nach meinen Weinseminaren und WSET-Ausbildung. Also, bleibt mal dran, wir fangen direkt an. Ja, liebe Maike, liebe Dörte, ich begrüße euch ganz herzlich bei Anruf Wein. Schön, dass wir euch besuchen durften und heute sind wir ja mit dem Thema Geschwister im Weinberg unterwegs und freuen uns natürlich ganz besonders, euch beide dafür gewinnen zu können.
Wir freuen uns auch sehr, über die Einladung dabei sein zu dürfen.
Ja, unser Thema heißt heute Geschwister im Weinberg. Bevor wir da einsteigen, geben wir doch vielleicht mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Gelegenheit, so ein bisschen mehr über euch zu erfahren. Für die, die es noch nötig haben, sagt doch bitte mal was über euer Weingut und wie lange es euch gibt und was eure Besonderheiten sind.
Wir sind ein Familienweingut in der fünften Generation. Wir sind an der Ahr. Die Ahr ist ja eines der kleinsten und nördlichsten Anbaugebiete und im Prinzip schon seit vielen Jahrhunderten auf Rotwein spezialisiert und ganz im Besonderen eben auch auf Spätburgunder. Und diese Kombination so weit im Norden in den Schiefersteillagen des Ahrtals Spätburgunder anzubauen, das ist eine ganz große Besonderheit einfach für die Region und mit der identifizieren wir uns ja auch sehr.
Und ich habe es ja gerade schon gesagt, wir waren ja auch schon bei Burggarten, für die, die vielleicht in eine ältere Folge mal reinhören wollen. Wir haben also schon über das Anbaugebiet Ahr auch berichtet. Jetzt ist es so bei euch beiden, wenn man in die Weinpresse schaut oder auch in die Social-Media-Kanäle, ihr seid eigentlich immer zu zweit zu sehen. Also dieses Schwesternpaar wird irgendwie sehr, sehr aktiv gespielt. Ist das auch was, sage ich mal, manchmal so ein bisschen euch auf den Keks geht, dass ihr immer so als die Schwestern gesehen wird, weil die eigene Identität ein bisschen flöten geht, oder nehmt ihr das gar nicht so wahr?
Ich vermute, dass wir das verursachen, indem wir die Bilder so rausgeben oder indem wir selber auch, ich sag mal, unsere Social Media, und die bestücken wir ja selbst, unsere Website, ja, und so weiter. Und wir identifizieren uns ja auch als Geschwister. Also uns gibt's ja, also keine von uns beiden erinnert sich dran, in ihrem Leben mal ohne die andere gewesen zu sein. Also dementsprechend ist es selbstverständlich für uns und deswegen glaube ich auch nicht, also ich weiß jetzt nicht, was du, Dörte, dazu sagst, ob du da jetzt dich mit identifizierst, aber ich glaube, das ist beruht auf Gegenseitigkeit, dass es eben einfach so ist und dass wir halt diese Gelegenheit auch leben im Weingut, dass wir das eben zusammen machen können und die Chance dafür gekriegt haben.
Genau, ich denke auch, dass wir das auch einfach als ganz großen Vorteil sehen. Und das Weingut eben auch zusammenführen. Das heißt ja nicht, dass wir 24 Stunden zusammen sind, also gar nicht. Also unsere Freizeit verbringen wir dann doch gerne getrennt. Da hat dann jeder seine eigene Identität oder mit der eigenen Familie oder den eigenen Kindern. Aber im Weingut oder in dieser Arbeitswelt, da sind wir eben zusammen.
So, jetzt habt ihr ja wahrscheinlich auch, jeder hat so seine Stärke, seine Schwächen. Fangen wir mal mit den Stärken an, das ist immer sympathischer. Da heißt es immer, du bist so eher so aus dem Bauch heraus, und da heißt es immer, du musst so immer ganz exakt sein. Stimmt das? Wo trifft sich das? Oder ist das einfach nur so dahergesagt, um so eine kleine Unterscheidung zu haben?
Ja, ich finde, man kann ja immer die Stärken des anderen besser als so die eigenen beurteilen. Aber nee, ist schon richtig. Also wir sind komplett unterschiedlich. Deswegen auch das, was ich gerade eben gesagt habe, dass wir unsere Freizeit auch unterschiedlich verbringen. Neben dem Wein auch unterschiedliche Interessen haben. Das war schon immer so, also seit wir Kinder sind. Wir haben auch ganz anders in der Schule unseren Alltag oder unsere, wie der Einzelne eben in der Schule war. Und meine Schwester, wie du es ja gerade schon so schön gesagt hast, das trifft auch völlig zu. Also bei meiner Schwester ist immer alles hundertprozentig und ganz genau und auch gut durchdacht. Bei mir halt nicht so. Also über die eigenen Schwächen darf man dann ja auch sprechen. Bei mir halt nicht so. Ich entscheide halt viel aus dem Bauch raus oder viel spontan oder eben, glaube ich, bin ich mit meinen Entscheidungen schneller. Und da ist aber ganz toll, wenn man eben jemanden hat, der diese Entscheidungen vielleicht für einen mit nochmal durchdenkt, ob das denn wirklich so eine gute Entscheidung ist, irgendwas zu machen.
Ja. Und umgekehrt kann ich das dann wieder als Stärke darstellen. Also manchmal verhedder ich mich dann in Gedankengängen, im Abwägen für und wieder und weiß gar nicht, habe ich jetzt mehr Pluspunkte, mehr Minuspunkte auf die einzelnen Seiten gestellt. Und dann ist es halt super hilfreich, wenn es um irgendein Thema geht, um irgendeine Entscheidung, die zu treffen ist, wo ich selber gar nicht weiterkomme in meinem Kopf, ist es dann toll, wenn man dem anderen das darstellt und der sagt, klar, natürlich, so und so, richtig. Ne? Mhm. Und dann im Prinzip die Entscheidung damit zum Beispiel fertig gemacht wird. Oder es gibt ja auch manchmal Fälle, da muss man eigentlich gar keine Entscheidung treffen oder man muss es gar nicht erst durchdenken. Das reicht, wenn man das aus der Intuition raus hat. Mhm. Also ich habe jetzt gar kein direktes Beispiel, aber so diese Kombination aus beidem hat uns schon oft geholfen und dann auch das Leben leichter gemacht tatsächlich. Mhm. Also da versuchen wir tatsächlich aus den unterschiedlichen Charakterzügen zu schöpfen. Und so unterschiedlich, wie wir äußerlich sind, so unterschiedlich sind wir dann tatsächlich auch innerlich.
Okay. Mhm. Und wenn man jetzt mal so an Zuständigkeiten denkt, ist ja ganz klassisch immer in einem Weingut Keller und Weinberg. Wie seid ihr da unterwegs und sag ich mal, bringt ihr da auch genau diese beschriebenen Stärken dann auch entsprechend ein? Oder ist das auch was ihr gemeinsam macht?
Also ich glaube, es ist auch einfach da wieder ein ganz großer Vorteil, dass wir zu zweit sind. Das hat unser Vater auch immer gesagt, seht das als Vorteil, weil er war irgendwie halt immer alleine mit jeder Entscheidung auch und dass du immer jemanden hast als Backup. So, du kannst auch mal krank sein oder ne, einfach, dass man Entscheidungen auch mit jemandem besprechen kann. Wir sind ja jetzt kein riesiger Betrieb, also haben jetzt nicht eben diese gibt nicht noch eine Marketingabteilung und noch eine Abteilung dafür. Aber natürlich muss man das ja irgendwie einteilen, was bei uns dann auch einfach so passiert ist, indem man in einen Betrieb kommt, der schon ja läuft, wenn man sich nach der Ausbildung entscheidet, in den Betrieb zu kommen. Und dann findet man irgendwo seine Stellen, was eben noch zu machen ist oder übernimmt vom Vater. Und meine Schwester ist ja schon 2005 in den Betrieb gekommen. Bei mir war es 2008, also nochmal 3 Jahre später. Mhm. Und in dem Familienbetrieb, also wie unser Vater gesagt hat, jeder muss im Grunde so einen Einblick in alles haben und auch so ein bisschen einen Überblick über alles. Und wir besprechen auch alles zusammen. Aber natürlich sind da trotzdem so ein bisschen Einteilungen bei uns, die so gewachsen sind. Meine Schwester macht ja den ganzen Keller quasi. Ich bin nur im Herbst, also das heißt nur, aber nur im Herbst dabei. Ich sage immer, wenn die letzte Presse gelaufen ist, dann ziehe ich meine Gummistiefel wieder aus und widme mich dann der anderen Arbeit. Mhm. Und wir haben ein ganz, ganz tolles Team, die das alles mit uns stemmen. Also das muss man auch immer ganz klar sagen. Willst du noch irgendwas zufügen?
Ja, wobei man aber ja auch sagen muss, dass unsere Kellerarbeit sich ja fast auf den Herbst beschränkt, da wir ja, ich sag mal, Low Intervention oder Low Tech oder wie auch immer man das auf Neudeutsch formulieren möchte. Also wenn der Wein einmal vergoren ist und in den Fässern liegt, passiert damit ja auch nichts mehr. Also dementsprechend ist dann ja die Arbeit auch getan und das Nächste, was wir dann machen, ist es im Prinzip das Probieren der Weine. Das machen wir dann wieder zusammen. Ja. Aber ich sag mal, die ganze Logistik Logistik zwischendrin, weiß ich, Fässer beifüllen, die leer machen und so weiter. So diese paar Handgriffe, die dann da zwischendrin sind, die sind dann eben nicht mehr auf der Seite von meiner Schwester, sondern auf meiner. So als Beispiel jetzt nur, ne? Also dass die wichtigste Arbeit ist dann ja schon gemeinsam auch gemacht. Das Wichtigste sind ja die Entscheidungen darum. Und das ist dann dasselbe wie jetzt mit Vinothek, Gestaltung, Verkauf. Die Dörte macht viel die Exportkunden beispielsweise auch, wo ich dann jetzt ich sag mal, den Rundblick übers Jahr gar nicht habe. Aber wenn es jetzt nötig ist, dahin zu fahren, weil, ne, so, dann kriege ich das auch hin. Ne? Ja. Genauso ist das auch umgekehrt. Wir haben dann halt diese Verantwortungsbereiche, wo wir gesagt haben, derjenige, die ist dafür jetzt eben zuständig, dass alles zeitlich läuft und gemacht wird. Aber wir können uns auch jederzeit austauschen. Und das ist halt auch tatsächlich eine wichtig, ne,
für uns. Absolut. Und wenn man an den Weinberg denkt, wer von euch ist mehr Landwirtin?
Ja. Ja, sagen wir mal so, das wäre jetzt auch mein Bereich, wobei ich sag mal, das Gros unserer Mitarbeiter ja auch im Außenbetrieb zuständig ist und davon sind einige auch schon seit 20 Jahren dabei, also da schöpfen wir tatsächlich auch aus der Erfahrung von einem tollen Team, die bei uns auch schon die Ausbildung gemacht haben oder einen Teil der Ausbildung gemacht haben. Also es ist auch eine tolle Sache. Also mit Maschinenfahren bin ich jetzt auch nicht so der Größte. Dafür haben wir tatsächlich unsere Jungs, die das machen. Ja. Aber auch da jetzt so ein bisschen da, auch diese Logistik, wer ist wann in welchem Weinberg und macht was, das wäre dann auch wieder im Groben mein Verantwortungsbereich.
Ja. Und wenn es mal Diskussionen zwischen euch beiden gibt, wie läuft das und lässt sich das irgendwie auch vergleichen mit vielleicht Diskussionen, die es mit eurem Vater gegeben hat?
Also ich glaube, wir sind ziemlich diplomatisch in unserer Familie. Tatsächlich alle. Ja? Das ist so eine Grundcharaktereigenschaft, dass man versucht, es harmonisch zu halten und Sachen auszudiskutieren. Also bei uns wurde nie gebrüllt, geschimpft oder sonst irgendwas.
Kein Türen knallen, kein Schreien, kein Drama.
Weder im Weingut noch zu Hause. Also,
okay. Genau, es ist immer so, dass halt versucht wurde, die Sachen irgendwie konstruktiv zu lösen. Und das hat uns unsere ganze Kindheit begleitet. Und das hat uns dann begleitet, als wir in das Weingut reingewachsen sind, als unser Vater im Prinzip noch federführend war und eine nach der anderen halt so langsam dazukam und versucht hat, ihren Platz zu finden und die Aufgaben zu übernehmen. Und auch da war es jetzt nicht so, wenn man eine neue Idee hatte, so nach dem Motto, das war totaler Mist. Ne? Dann war das so nach dem Motto, ja, dann probieren wir das mal im Kleinen aus. Dann haben wir das ausprobiert, dann war das Mist, dann hat er gesagt, es war mir klar, dass das Mist war, aber ich wollte es euch machen lassen. Ja, okay. so ja, das ist tatsächlich toll. Das war ein ganz toller, langsamer, schleichender Übergang, den wir da hatten. Wir haben viel aus der Erfahrung von unserem Vater geschöpft und ich glaube, so gehen wir auch miteinander um. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, aber wir versuchen es dann halt harmonisch und ich sag mal diplomatisch und konstruktiv zu lösen, anstatt die Energie da rein zu verschwenden, dass wir da, keine Ahnung, einen Familienstreit anfangen müssen.
Ja, du hast jetzt von deinem Vater oder von eurem Vater gesprochen. Die Familientradition reicht ja länger zurück. Das ist ja auch eine gewisse Verantwortung, die man dann führt, ne? Gerade jetzt auch in so schwierigen Zeiten, die ihr auch hinter euch habt. Da frage ich mich, es gibt so ein Interview, da habt ihr gesagt, da ist es eigentlich ein Glück, eine Schwester an der Seite zu haben, weil man das eben teilen kann. Und das strahlt ja jetzt irgendwie aus. Ich bin nur so ein bisschen enttäuscht, es ist kein Streit zwischen den Schwestern. Ich meine, gerade die Personen, die man gut kennt, mit denen kann man ja eigentlich auch gut streiten.
Das haben wir wahrscheinlich als Kinder schon alles ausgetragen.
Alles schon erledigt. Ja, ich glaube, da konnten wir auch nicht gut im Auto hinten nebeneinander sitzen.
Nee, also als Kinder haben wir tatsächlich viel gestritten, viel, weil wir halt so unterschiedlich auch sind. Ne? Also,
ich glaube, das beruhigt jetzt viele Eltern, wenn
ihr das aber ich glaube, das ist, oder vielleicht rede ich mir das nur ein, weil meine Kinder auch so unterschiedlich sind, aber es ist, glaube ich, gut, dass man als Kind dann so ein Gegenpart Orte hat, wo man sich vielleicht auch einfach abreagieren kann, ja, oder ne, wo man vielleicht auch lernt, dass man Rücksicht nehmen muss. Mhm. Oder wie gesagt, wir waren als Kinder schon so. Nachmittags hat meine Schwester dann vielleicht am Schreibtisch gesessen und Hausaufgaben gemacht und ich habe irgendwas Lautes gemacht. So, und dass man dann natürlich, ne, dass das dann einen Streit gibt, wie bei allen Geschwistern. Und ich glaube, das haben wir einfach als Kind alles schon erledigt und wissen jetzt, wie der andere tickt. Und
ja. Ich wollte damit jetzt auch nicht irgendein falsches Korn sehen, dass bei uns zu Hause nie laut war, sich nie irgendwie gestritten wurde oder die Eltern mal brüllen mussten. Das jetzt nicht. Ich habe das eher so auf diese spätere Zeit bezogen, wenn man, ein bisschen ältere Kinder ist, wenn man auch so, Richtung Ende der Teenagerzeit gesteuert ist, wo man dann einfach gesagt hat, man kann Sachen auch konstruktiv lösen. Es gibt keinen Grund mehr, dass man sich dann noch, mit dem Teddybär abwirft oder, oder weiß ich nicht, irgendwelche anderen blöden Sachen macht, was man so als Kind, als echte Kinder macht. Ne? Nee, da wollte ich jetzt keinen falschen Eindruck erwecken.
Michael hat nach so einer Hollywood-Story eigentlich.
Ja, ich habe irgendwas gesucht. Ne,
genau, gesucht. Ja. Irgendwie schlimmer Streit und ganz autoritärer Vater und so weiter. Ja. Aber ist ja wunderbar, dass es nicht so ist.
Nee, dann kehren wir doch nochmal in die Kindheit zurück. Dörte, ich glaube, bei dir heißt es, dir war schon von Anfang an klar, Winzerin, das will ich werden, relativ früh.
Ja, soweit man das eben in dem Alter sagen kann. Ja, also ich habe wahrscheinlich wie ganz, ganz viele Töchter vielleicht oder Söhne auch, die gesagt haben, ich will unbedingt das werden, was der Papa ist. Mhm. Und das habe ich so weitergezogen bis zum Abitur. Ob mir da jetzt wirklich so bewusst war, auf was für einen Beruf ich mich da einlasse oder die Entscheidung. Aber ich habe das dann nach dem Abitur tatsächlich gemacht, habe eine Lehre gemacht, eine Winzerlehre. Weil unser Vater dann auch gesagt hat, gut, ne, wenn du das machen möchtest, dann aber eben vorher mit Lehre, dass man eben alles von der Pike auf lernt und so ist das dann.
Das finde ich im Übrigen spannend. Du sagst jetzt, du hast dann ein Praktikum gemacht. Wir wissen auch wo, nämlich bei Heger, ne?
Nein.
Am Kaiserstuhl. Nein. Nee,
jetzt habt ihr uns verwechselt. Ja. Jetzt habt ihr uns verwechselt, genau.
Ah, das war Maike?
Ja.
Okay, das ist total ärgerlich deswegen, weil wir ja bei Rebecca Heger wiederum erfahren haben, dass sie ein Praktikum bei euch bei Maya Näkel gemacht haben.
Ja, das stimmt ja auch, aber nur war ich bei Heger.
Aber du warst bei Heger. Da haben wir dann einfach falsch recherchiert. Das ist natürlich. Aber gibt es da so eine Verbindung zwischen den beiden Weingütern? Oder?
Ja, unser Vater hat uns dann tatsächlich eben zu seinen Freunden geschickt, wo er wusste, die machen tollen Wein, also da gibt es was zu lernen und mit denen er ja dann auch eben befreundet war. Und bei mir war das dann die Familie Knipser, also zum Werner Knipser bin ich nach dem Abitur gegangen, habe da 2 Jahre Lehre gemacht und die Maike
ich war beim Weingut Dr. Heger und ich war beim Weingut Fürst, also einmal Baden, einmal Franken. Und das ist, was wir mit der Rebecca Heger dann gemacht haben, das war im Prinzip da haben wir im Prinzip so eine Art Tauschhandel dann aufgenommen.
Also Schüleraustausch.
So ähnlich. Also als ich da war, das war 1999, da war die Rebecca dann 5.
Oh, okay.
Und ich erinnere mich noch lebhaft, wie wir abgefüllt haben und die dann als so ganz kleines Mädchen irgendwo immer dazwischen rumgelaufen ist. Ja. Und als dann von ihr oder beziehungsweise auch ihrem Vater die Anfrage kam, ob sie die Ausbildung dann bei uns machen kann, erstens wertschätzen wir sie sowieso und das war dann natürlich eine tolle Sache, dass man auch mal wieder was zurückgeben kann und wir haben dann schon mal so ein bisschen uns in die Hand versprochen, also wir haben ja auch Kinder, ne? dass wir vielleicht dann auch mal wieder eins nach unten schicken, nach Baden. Wer weiß, mal schauen. Ja. Aber es ist insgesamt halt schon toll gewesen, dass wir die Möglichkeit hatten. Das ist ja noch nicht so alt, das Thema, dass man die Kinder tatsächlich in andere Weingüter, in andere Regionen schickt. Also wenn man jetzt in die Generation von unserem Opa schaut, da wäre das niemals möglich gewesen. Da hat man einfach im eigenen Betrieb gelernt und nicht irgendwo anders, völlig unüblich. Und man hat sich auch nicht ausgetauscht, also gar nicht. Und dann die Generation von unserem Vater, die haben ja dann gesagt, wir wollen die deutsche Weinqualität, wir wollen den deutschen Wein nach vorne bringen. Und die haben sich, das waren mit die Ersten, ne, diese erste Generation, die sich zusammengetan haben und haben sich ausgetauscht. Ja. Die haben darüber gesprochen, wie kommt man weiter, was kann man machen und letztendlich hat das darin gegipfelt, dass die Kinder ausgetauscht wurden, in Anführungszeichen, also dass man da eben zu einer Lehre hingehen konnte und das ist natürlich schon was ganz, ganz Tolles und eine super Entwicklung, wo wir denken, dass das den deutschen Weinbau wirklich nach vorne gebracht hat, dass die Leute einfach offener geworden sind in der Zeit.
Absolut. Ja. Und toll, dass das heute so selbstverständlich geworden ist. Mhm. Heute ist ja eher das größere Problem, die Kinder wollen gar nicht mehr ausgetauscht werden, weil sie vielleicht gar kein Interesse daran haben, das elterliche Unternehmen weiterzuführen. Also das sind zumindest die Geschichten, die wir ganz, ganz häufig hören. Ja.
Ja, und die Parallele zu Heger hat uns einfach gefallen. Das ist ja eine sehr analoge Familiensituation. Ne? Mhm. Es gibt einen Vater mit einem gewissen Namen und es kommen zwei Töchter hinterher. Okay, jetzt in unterschiedlichen Alter, sage ich jetzt mal. Aber die Nachfolge antreten, war ja früher auch nicht so selbstverständlich, dass es dann die Töchter sind. Und dann auch noch beide. Ne? Es gibt ja auch Fälle, wo man dann sagt, oh, es reicht nicht für zwei. Ne? Es kann nur einer das Weingut übernehmen, so eine.
Ist dann meistens der älteste Sohn, ne? Traditionell ist ja heute teilweise.
Aber sowas gab es bei euch nie, die Überlegung, dass einer sagt, ach, ich gehe lieber ins Ausland. Der Vater hat ja auch Spuren in die weite Welt gesetzt. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, seinem Weg zu folgen. War für euch also immer klar, wir bleiben hier zusammen und führen das so fort?
Ja, im Prinzip ja, oder? Oder hast du mal was anderes ausgedacht?
Wovon ich noch nicht weiß. Jetzt lüften wir Geheimnisse.
Wahrheit oder Pflicht oder wie Geisterspiel?
Investigativer Journalismus.
Ja. Nee, wir waren ja tatsächlich beide zum Lernen woanders. Wir hatten auch immer die Freiheit, also unser Vater hat immer gesagt, ne, so, wenn er noch mal sich was wünschen könnte, wäre er gerne Winzer Anfang 20 und würde gerne die Welt bereisen und lernen, weil es in seiner Zeit halt nicht möglich war. Ja. Und deswegen hat er uns immer von Anfang an ermutigt und hat gesagt, ne, macht gerne noch irgendwo einen Herbst oder geht noch irgendwo hin. Aber irgendwann war dann einfach so dieses, dass man gerne auch nach Hause wollte. Also ich denke, es gibt auch genug zu tun für zwei hier.
Ja, und was man ja sagen muss, wir haben uns ja auch nach und nach vergrößert. Also als unser Vater den Betrieb Anfang der 80er übernommen hat, waren es 1,5 Hektar. Ja, und heute sind wir bei Anfang 20, also sind jetzt knapp 22 Hektar, bald 23 im Ertrag. Und in der Mitte, also als ich in den Betrieb reingekommen bin oder mich für die Ausbildung entschieden habe, waren wir etwa bei 9 oder 10 Hektar. Also wir haben ja die Fläche schon vergrößert, also das passt ja schon. Und er hat auch viele, sagen wir mal, Entscheidungen davon abhängig gemacht, wo dann investiert wurde, als klar war, wir gehen beide in den Betrieb. Ja. So, also es ist jetzt nicht so ganz, dass man sagt, ja, der Betrieb, der ist jetzt noch ganz genauso wie vor 40 oder 50 Jahren. Der hat sich ja schon weiterentwickelt, hat sich vergrößert. Und ich meine, das wiederum spielt ja auch wieder, ich sag mal, in den Zahn der Zeit. Es ist ja nicht nur in der Landwirtschaft so, es ist ja auch im Weinbau so, dass die Betriebe eher größer werden, also mehr Hektar bearbeiten, von der Logistik dann eben anders und wirtschaftlicher arbeiten können, als dass es diese kleinen und Kleinstbetriebe gibt. Das sind ja eher die dann das Problem haben, vielleicht keinen Nachfolger zu haben oder eben einfach verschwinden, weil sie einfach von der Menge her, von der Fläche, von irgendwas eben nicht reicht.
Und dann noch bei so einer Topografie mit den Steilhängen, das macht es ja nicht unbedingt einfacher.
Ja, genau. Und würdet ihr sagen, wir hatten ja vorhin schon ein paar Beispiele genannt, es gibt ja logischerweise noch andere Geschwisterpaare oder sogar noch mehr, die Weingüter führen. Hat das für euch eine besondere Dynamik, wenn Geschwister ein Weingut führen, oder hat das gewisse Vorteile? Wie würdet ihr das beschreiben? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht?
Also man würde sich jetzt natürlich arg aus dem Fenster lehnen, wenn man sagt, das würde jetzt bei Geschwistern, wäre dann die Betriebsführung so und so oder so und so. Man muss ja sehen, viele Weingüter werden ja auch von Paaren geführt. Mhm. Ja, also es sind dann ja auch zwei. Mhm. Ja. Und in unserem Fall sind wir eben als zwei Geschwister. Unsere Männer verdienen auf andere Weise ihr Brot. Sagen wir mal, Dörtes Mann ist Fotograf und meiner ist auch Winzer, aber hat schon sein eigenes Weingut, was er mit seinem Bruder wiederum führt. Dementsprechend muss man das vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, auch der Zeit anpassen, diese Aussagen. Früher war das dann traditionell Mann und Frau. Heute sind es vielleicht eben Geschwister. Manchmal sind es ja auch drei Geschwister. Und auch daraus kann man ja schöpfen. Also ich glaube schon, dass man da auch sowohl Vor- als auch Nachteile verbuchen kann. Also sowohl meine beliebte Plus- und Minusseite. Also für die Plusseite ist natürlich, man hat viele Familienmitglieder einfach dabei. Das ist ja immer hilfreich, weil die identifizieren sich ja mit dem Betrieb. Man hat gegebenenfalls auch den gleichen Nachnamen. Man kann sich gegenüber Kunden oder Mitarbeitern, man ist halt ein bisschen austauschbar, also ist, ob entweder ist die eine oder die andere da, ne? Ja. Klar. Aber ob das jetzt, es gibt ja auch Cousins, die führen Weingüter zusammen. Mhm. Ne? Es spielt halt diese Familientradition weiter. Ne? Aber ob das jetzt bei Geschwistern unterschiedlicherer ist als bei Paaren, weiß ich jetzt nicht. Ne? Könnte ich jetzt noch nicht mal sagen.
Aber eure Mitarbeiter können euch beide fragen, wenn es um Entscheidungen geht. Ne? Gibt es da sowas wie, früher hatte man das bei Mama und Papa, das eine frage ich lieber die Mama und das andere frage ich lieber den Papa. Also merkt ihr das? Werdet ihr unterschiedlich adressiert?
Nee, das glaube ich jetzt tatsächlich nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Könnte halt nur sein, dass wenn wir jetzt beide da stehen und es wäre jetzt irgendein Belang.
Zu Themen, das ist schon unterschiedlich, dass dann Sachen eher die Maike gefragt werden, weil ich dann vielleicht tatsächlich auch die Maike nochmal rückfragen würde, weil wir ja eben gesagt haben, es gibt so ein bisschen diese Schwerpunkte, die jemand oder dass jemand eben die Zuständigkeit für was hat und auch die Verantwortung für irgendwas trägt. Und das heißt nicht, dass man das jetzt nicht alleine entscheiden könnte oder sich das nicht zutrauen würde, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen diese Diplomatie, dass man da dem anderen nicht mit reinmischt, sondern einfach ganz klar sagt, sollen wir das so und so machen oder meinst du lieber anders und dann ist das auch völlig in Ordnung. Also da ist vielleicht aber auch, weil wir Frauen sind, ich weiß es nicht, also da muss jetzt keiner oder keiner von uns, der dann meint, wenn er jetzt nicht die Entscheidung getroffen hätte, dann würde ihm da irgendwie ein Zacken aus der Krone fallen, aber ja.
Ich glaube, bei uns muss sich keiner profilieren gegenüber dem anderen oder gegenüber anderen Menschen oder nach außen. Finde ich, haben wir abgelegt, konnte man auch gut ablegen und ist auch nicht hilfreich, so das Gefühl hat, man müsste da irgendwie besser sein oder anders sein.
Nee, und es ist ja auch einfach ein Vorteil, dass man jemanden hat, wo man auch einfach gerade nochmal was besprechen kann, auch wenn man das im Kopf vielleicht schon selber entschieden hat, wir machen das so und so, aber dann ist es ganz oft, dass ich dann auch rübergehe und sage, hier, ne, das und das, ne, sollen wir das so machen? Oder ja. Und dann hat sie vielleicht ein gutes Argument, was anders spricht, oder sie sagt, nee, ist gut. Oder sie durchdenkt das dann nochmal und sagt nachher, nee, super, machen wir so. Und ich kann dann sagen, puh, Gott sei Dank hat das nochmal jemand wirklich durchgerechnet, ob das auch so passt. Also,
ja, 33 Pluspunkte, 27 Minus nur, also machen.
Ja, lasst uns jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen über euren Vater sprechen, Werner Näkel. Ich habe euch beide jetzt wirklich so verstanden, als wäre er ja eigentlich wirklich auch ein Mentor für euch beide gewesen, der euch an die Hand genommen hat und das auch ja wirklich mit wenig Druck versucht hat, euch näher zu bringen. Jetzt war er auch gleichzeitig international unterwegs, Südafrika und im Douro-Tal, Gran Canaria, glaube ich, haben wir auch ja noch gefunden als Spur. Was ist so das aus eurer Sicht, was euch am meisten an seinem Weg eigentlich beeindruckt?
Also ich glaube, dass oder was ich auch immer sage, wenn jemand sagt, ach, das ist ja toll und beide Geschwister im Weingut und da freut sich der Papa, aber freut er sich, aber ich glaube, das Richtige, was er gemacht hat, ist uns nicht keinen Druck aufzubauen, also was du ja auch gerade schon gesagt hast, sondern eine wirklich reine, freie Entscheidung und ich glaube, er war vielleicht auch selber ein bisschen überrascht, dass er zwei Töchter hat und die das dann beide machen, weil das aus dieser Zeit kommend ja auch noch nicht so selbstverständlich war. Genau, und meine Antwort ist dann einfach, ja, dass also dieses Vorleben, das mit so viel Freude und so mit so einem Herz zu machen. Und ich glaube, es ist egal, was die Eltern machen, aber wenn man das so vorgelebt bekommt, dass das Spaß macht und dann war das auch, glaube ich, eine einfache Entscheidung, weil man da, wie in den meisten Winzerfamilien, geht es ja viel um Wein oder man ist dann auch am Wochenende schon mal in den Weinbergen unterwegs oder fährt in Weinbaugebiete, sich was angucken im Urlaub. So ist man in dieser Welt aufgewachsen und hat das einfach als was ganz Tolles mitbekommen. Und
er hat uns im Prinzip mit seiner Entscheidung damals in den Weinbau reinzugehen, hat er uns im Prinzip schon gezeigt, dass man, wenn man da, ich sag mal, motiviert ist, eine Idee hat und irgendwas unbedingt machen möchte, dass man das dann auch einfach tun kann. Also dass man, wenn man da viel Energie reinsteckt, dass dann auch ein positives Ergebnis rauskommen kann. Weil wenn man jetzt mal zurückschaut, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, war erstens der deutsche Weinbau ziemlich am Boden.
Das stimmt.
Und gleichermaßen die Reputation der A-Weine, die waren noch ein bisschen tiefer am Boden. wir waren ja ein Masseneinzugsgebiet mit Massenproduktion an Wein. Da hatte überhaupt nichts mit einer hohen Qualität zu tun, geschweige denn mit dem Spätburgunder an und für sich, dass der irgendwie herausgestellt wurde. Und in die Zeit ist ja seine Berufsentscheidung gefallen und es gab gar keinen Grund, diesen Betrieb von unseren Großeltern, wo man dann jetzt gesagt hätte, boah, das muss man jetzt weiterführen, weil das ist ja schon ein großer Betrieb, das war winzig klein. Und er hat natürlich auf Nummer sicher erstmal auf Lehramt studiert und hat sich dann während des Studiums im Prinzip auch durch die Krankheit von unserem Opa, der dann auch nicht mehr so belastbar war, schon in den Betrieb mit eingebracht. Er hat dann aber irgendwann ja auch die Entscheidung getroffen, das mit diesem Weingut zu machen in so einer Zeit, die völlig verrückt war für deutschen Spätburgunder. Das kannte gar keiner. Keiner. Ja. Die A hatte einen schlechten Ruf. Insgesamt stand es um den ganzen deutschen Weinbau ja nicht so gut. Und er hat einfach die Idee gehabt, so im Prinzip die Vision, wir haben hier Spätburgunder und das ist eine fantastische Rebsorte. Wir haben hier diese Kombination mit dem Schiefer in den Steillagen und da kann man was draus machen. Und er hat dann halt sein ganzes Leben dafür geackert, dass er da Reputation aufbaut, dass er Bekanntheitsgrad aufbaut, dass er die Qualitäten nach oben zieht. Und das ist natürlich auch immer sowas, wo man dann, das hat uns natürlich auch so in den letzten Jahren immer geholfen, ne? Dass man weiß, wenn man das wirklich will, dann schafft man das auch. Und das ist auch ja sowas, was er quasi bis in die letzte Zelle uns vorgelebt hat und was uns natürlich auch antreibt bei dem Ganzen.
Dieses Verhältnis von euch zu eurem Vater, ist das etwas, was ihr jetzt auch weitergibt an eure Kinder? Also bringt ihr denen auch den Weinbau so auf dieselbe sanfte Art und Weise näher, wie das euer Vater gemacht hat? Oder hat sich die Situation da geändert?
Ja, ich glaube, da kann ich jetzt, ich denke, für dich auch mitsprechen. Also keins der Kinder muss hier irgendwas machen.
Also sagen wir mal, Dörtes Kinder sind wahrscheinlich eh noch ein bisschen zu klein. Ne? Mhm. Also die Dörtes Größte ist so alt wie meine Kleinste. Die sind ja noch in der Grundschule. Also da ist es ja dann eh, ich sag mal, um eine Arbeit in einem Familienbetrieb anders noch bestellt. Meine beiden Älteren sind schon ein bisschen älter. Und natürlich versucht man denen immer so ein bisschen die Arbeit auch näher zu bringen. Was passiert denn jetzt im Weingut? Aber die müssen nicht in jeder freien Minute mitarbeiten. So. Und das ist bei uns genau dasselbe gewesen. Wenn es mal nötig ist, dann kann man sie einspannen. Mhm. Aber so wurden wir ja im Prinzip auch, ich sag mal, an der langen Leine gehalten oder wie sagt man das denn dann so? Ja, ne? Und je älter wir wurden, umso mehr wurde natürlich schon auch immer eingefordert. Ne? Aber war für uns dann aber auch irgendwie so selbstverständlich, dass man das dann auch tut. Also, dass man wurde mal ein bisschen so mit der Nase drauf gestoßen, ne? Am Wochenende brauchen wir Hilfe. Ne? Ja. Und dann hat man das mit 16, 17, 18 dann auch gerne gemacht. Also ich glaube, unsere Kinder kommen jetzt erst in den Bereich, deswegen können wir die Frage noch gar nicht vollumfänglich beantworten.
Ja, ich hatte schon spekuliert, wir wissen schon, dass es in Zukunft Cousins und Cousinen gibt oder sowas, die dann das Weingut führen.
Nee, die Frage, die können wir so, glaube ich, auch, kann ich auch für uns beide beantworten. Also es ist völlig ergebnisoffen.
Wahrscheinlich hätte unser Vater genau das Gleiche gesagt. Würden wir uns freuen, wenn es irgendeiner macht, aber wenn nicht, ist es auch völlig in Ordnung.
Genau, man kann keinen zwingen. Das ist ein Beruf, der ist, vielleicht ist das Wort Berufung jetzt an der falschen Stelle, aber man muss doch so viel Input leisten und auch, das ist halt keine 5-Tage-Woche mit einer begrenzten Anzahl an Stunden. Ich glaube, wenn man da jemanden zwingt oder überredet oder wenn das einer nicht aus der freien Entscheidung macht, dann ist der da auch nicht gut und dann ist das auch nicht das Leben, was derjenige führen will. Also ich glaube, da muss man sich wirklich einfach selbstständig für entscheiden, dass das der Weg ist, den man gehen möchte.
Mhm. Okay, dann lasst uns doch jetzt mal so im nächsten Teil sozusagen ein bisschen über konkreten Wein sprechen, beziehungsweise auch über Rebsorten. Allerdings versuche ich euch jetzt mal irgendwie ganz bewusst ein bisschen aus der Fassung zu bringen. Dörte, wenn deine Schwester eine Rebsorte wäre, was wäre sie für eine?
Da kann man ja jetzt nur Spätburgunder sagen, oder?
Ja, aber dann brauche ich jetzt eine Begründung.
Oh Gott.
Oh.
kannst ja auch schon mal überlegen, die Folgefrage ist ja jetzt ja, dann auch klar. Ne?
Genau, also, das, oh Gott, nee. Glaube ich, zu schwierig.
Ja, so, weil Spätburgunder, du kannst ja jetzt irgendwas mit Leichtfüßigkeit, Anmut und so.
Na, dann sind wir auf jeden Fall beide Spätburgunder, weil wir ja manchmal auch so ein bisschen Diva-Sachen haben. Ne? Also ich mag den Kaffee nicht zu kalt, die Dörte mag den nicht zu heiß. Also dass wir den gleichen Kaffee zur gleichen Zeit trinken, ist völlig unmöglich. Sag ja,
wir sind halt sehr unterschiedlich, sehr.
Okay, also es ist Spätburgunder, es muss dann ja eigentlich auch Spätburgunder sein hier an der A, aber das passt, ja?
Frühburgunder hätten wir ja auch.
Ach ja, stimmt, hätten wir auch noch.
Ja, aber Spätburgunder ist so eine tolle Rebsorte und
ja, und der ist aber gleichzeitig ja und der ist ja gleichzeitig auch noch so vielfältig.
Ja, eben, eben. Ja.
Und vielschichtig kann der auch sein. Ja, und kann auch gut reifen. Und also eigentlich, ne, den kann man sich schon suchen, wenn es darum geht.
Uns müsst ihr nicht überzeugen. Aber wenn wir jetzt mal an die Zuhörerinnen und Zuhörer denken und an euer Weingut, welches wäre denn der Wein, den ihr so als Einstieg in eure Spätburgunderherrlichkeit empfindet?
Das kann ich jetzt tatsächlich einfach beantworten. Das wäre für mich definitiv der Spätburgunder Gutswein, weil ich finde Gutswein eine ganz, ganz wichtige Kategorie, weil es so ein bisschen das zeigt, was das Weingut macht, wo es hin will, was in unseren Augen auch so ein bisschen die Region schon zeigen soll. Und Gutswein ist ganz vielschichtig einsetzbar. Das heißt, zu welchem Essen ich das servieren kann, das kann man auch einfach mal so trinken. Ich sage immer, im Sommer darf man auch einen Spätburgunder Gutswein mal ein bisschen runterkühlen und das zum Grillabend nehmen. Trotzdem bringt da eine tolle Eleganz mit, eine tolle Fruchtigkeit, eine Mineralität, also so ein bisschen das Paket, was wir eigentlich mit unseren Spätburgundern zeigen wollen. Und ja, Gutswein ist wie eine Visitenkarte. Also das ist das, wo ja auch die meisten Leute anfangen, ein Weingut kennenzulernen. Also das ist das, was man in der Gastronomie eben vielleicht auch mal im offenen Ausschank findet, was bezahlbar ist. Und ich finde, das muss sitzen und das muss gut sein, damit derjenige dann auch sagt, oh, das ist klasse, jetzt gehen wir vielleicht mal eine Kategorie höher. Oder das finde ich gut. Und wir selber trinken auch ganz gerne Gutsweine von Kollegen und einfach so, weil das eben ganz, ganz tolle Alltagsweine auch sein können.
Ja, man spricht ja immer gerne vom Preis-Genuss-Verhältnis und da punkten ja Gutsweine doch meistens, weil der Aufwand, so einen Wein herzustellen, das machen sich ja viele auch nicht klar, so viel kleiner ist der gar nicht, als jetzt irgendwie eine erste Lage oder große Lage Wein zu machen. Aber trotzdem jetzt mal, wenn wir jetzt mal so in Richtung der höheren Kategorie schauen, Maike, wenn du dich jetzt vorbereiten müsstest auf ein Blindtasting von großen Pinot Noirs und Spätburgundern und du jetzt wirklich sicherstellen willst, da richtig gut zu punkten oder blind vor allem die Leute dann auch positiv zu überraschen, welchen Wein würdest du mitnehmen?
Wenn ich mir jetzt wirklich nur genau einen auswählen darf, dann wäre es unser Favingert, Spätburgunder aus der großen Lage hier in Dernau, weil der heraussticht. Also der ist tatsächlich sehr polarisierend teilweise auch, weil er eben auf einem extrem kargen Schieferboden in der extremen Steillage gewachsen ist und so völlig eigenständig und dadurch sehr charaktervoll auch ist, weil er einfach diese Mineralität, dieses erdige, bisschen stahlige in Kombination mit einer super tollen Frucht immer zeigt und auch diese ganze, ich sag mal, Tanninstruktur so vom Schiefer geprägt ist, dass wenn er nämlich jetzt in der Blindprobe steht und da geht es ja oft darum, einen Peak zu haben. Und das hat er dann definitiv und das hat er auch durch die Jahrgänge durch. Also der hat einen sehr, sehr starken Charakter, sehr starkes Terroir, was jedes Jahr wiederkommt. Und deswegen wäre es dann in dem Fall wahrscheinlich der, damit ich in der Blindprobe auch möglichst glänze mit dem Wein.
Auffalle. Und jetzt haben wir 2025. Welchen Jahrgang würdest du dir da jetzt schnappen? Welcher ist jetzt so in dem korrekten Trinkfenster, dass er besonders glänzt?
Also was jetzt im Moment glänzt, was aber auch noch ein bisschen jünger ist, aber das ist einfach dem Jahrgang geschuldet. Das ist eben jetzt 2022, ist ja eigentlich noch aktuell auch. Mhm. Ne? Aber das ist eben einfach so ein Jahrgang, der sich super schon am Anfang gleich entwickelt hat. Also die Weine alle 22er und ich glaube auch fast in ganz Deutschland, die strahlen ziemlich. Ne? Also gerade, also zumindest bei den Roten, bei den Pinots. Mhm. Das ist so durch die Bank im Prinzip. Und ansonsten, wenn wir in etwas ältere Jahrgänge reinschauen, da sind halt diese ganzen kühlen Jahrgänge, die sich jetzt ganz toll präsentieren, wenn die so ein bisschen Alte haben, sowas wie 2008 beispielsweise, mhm. wo man sehr lange gebraucht hat, jetzt aber wirklich ganz, ganz fantastisch sich zeigt.
Schön. Ich möchte dann doch zumindest einmal nur auf das Jahr 2021 zu sprechen kommen und da jetzt gar nicht groß auf die Flutkatastrophe eingehen. Was mich beeindruckt hat in einem Interview, ich glaube, du hast es gesagt, Maike, hast du mal gesagt, trotz Katastrophe verfolgen wir unseren Qualitätsanspruch. Und da habe ich mich dann gefragt, wo nimmt man dann nach so einer Erfahrung diese Entschlossenheit her und was bedeutet das konkret, wenn der Betrieb jetzt nicht gerade in Bestzustand ist?
Also sagen wir mal so, in 2021 in der Flut ist uns ja alles weggeschwommen. Also wir haben unser ganzes Inventar, alles, was in den Gebäuden drin war, Warenbestände, also abgefüllte Weine. Es ist ja so viel zerstört worden und es war ziemlich schnell klar, dass das einzige Kapital, was wir haben, gerade draußen hängt und wächst, also Juli 21, dass wir da im Prinzip auf der Zielgeraden für den Herbst waren. Und da war für uns klar, da müssen wir uns jetzt drauf fokussieren und das möglichst gut und gesund in den Keller reinbringen, koste es an Energie, was es wolle, um eben damit wieder ein neues Startkapital eben einfach aufzubauen. Zum einen das und zum anderen haben wir den Anspruch immer. Also wir wollten jetzt nicht anfangen, in so einem Jahr mit der Qualität zu schlampen, in Anführungszeichen. Also da wollten wir jetzt keine Abstriche machen und wollten wie in jedem Jahr das möglichst Beste rausholen. Ne? Also das ist im Prinzip das, was dahinter steckt. Zum einen die wirtschaftliche Notwendigkeit, das Wissen darum, dass man ja eh gerade im Moment gar nichts anderes hat. Also war es jetzt noch wichtiger, dass wir das gut in den Keller reinbekommen. Und zum anderen aber auch gerade in so einer, ich sag mal, Stresssituation, die einen dann auch so emotional fordert, war das eher was ganz Tolles, dass man, also wir haben das oft gesagt, ne? Wir haben so viel, wir haben geräumt, wir haben Schlamm geschleppt, wir haben Sachen gemacht, mit denen wir uns überhaupt nicht auskennen. Wir waren so K.O., als der Herbst 21 angefangen hat, aber es war so toll, dass wir was machen konnten, wo wir Ahnung von haben. Ja? Also wir haben
genau, das haben ganz viele hier bei uns auch gesagt, die dann einfach gesagt haben, das ist so toll, dass wir jetzt wieder das machen, was wir können, also wofür wir eigentlich hier sind. Ja. Bis zu dem Flutzeitpunkt sahen unsere Weinberge ja auch toll aus. Und das ist ja da schon in Monate gewesen, wo ganz viel Arbeit reingesteckt worden ist. Dann mit dem Flutzeitpunkt haben uns ja auch andere noch mitgeholfen, das eben das Kapital draußen so zu erhalten. Und wir hatten ja ganz, ganz tolles Lesegut draußen hängen. Und da musste man einfach die Chance ergreifen, da auch was richtig Tolles draus zu machen.
Richtig, und das war tatsächlich sowas emotional beruhigend, ne? Nicht berührend, sondern tatsächlich beruhigend, dass man einfach wieder in seinem Alltag drin gesteckt hat, nachdem man wochenlang, monatelang gefühlt mit Sachen beschäftigt war, mit denen man sich eigentlich gar nicht beschäftigen wollte, aber zwangsläufig ja musste.
Ja, ich musste aber trotzdem nur an den Punkt zurück. Ihr hattet ja dann nichts mehr. Ihr hattet keinen Platz so richtig, wo der Wein hin sollte. Was war mit der Presse? Was war mit den Fässern? Da gab es ja jede Menge Unterstützung auch von Kollegen. Wie war das Gefühl, dass man so eine Hilfe dann bekommt?
Ja, ohne diese ganze Unterstützung, das muss man auch ganz deutlich sagen, hätten wir das auch gar nicht geschafft. Also wir haben, meine Schwester hat es ja gerade schon gesagt, es war ja im Grunde eigentlich alles weg. Und das heißt, innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit musste das ja alles wieder einigermaßen hergestellt sein. Oder wir hatten noch nicht mal einen Eimer, gar nichts. Keine Schere, kein Eimer, also überhaupt nichts, kein Gefährt. Haben wir einfach diese wahnsinnige Hilfe bekommen aus, ja, nicht nur aus der Winzerschaft, die natürlich besonders hervorgehoben, aber hier im ganzen Tal haben wir ja ganz, ganz viel Hilfe bekommen. Und bei uns waren es eben besonders auch nochmal die Winzer. Und dieses Logistische bis zum Herbst, das waren ja, ne, also vom Flutzeitpunkt bis zum Erntezeitpunkt, das war ja nicht viel Zeit. Und
7 Wochen.
Genau, und da haben, deswegen habe ich eben gerade nochmal gesagt, dass die Winzer da hervorzuheben, die ja gesehen haben, ne, was jetzt zählt. Also, dass das jetzt mal gerade das Wichtigste ist, dass wir ernten können. Und da hat uns Maikes Mann, der Markus Klump, ganz viel geholfen und hat das quasi alles organisiert mit diesen ganzen Hilfen und auch was wir alles, also du hast ja gerade gesagt, eine Presse. Wir hatten keine Presse, kein gar nichts. Und das zu organisieren, das abzutelefonieren und wir haben von ganz vielen Kollegen haben wir Sachen geliehen bekommen, geschenkt bekommen, von den Herstellern Pressen hergestellt bekommen, also Leihgaben. Aber diese ganze Organisation, das alles zum Zeitpunkt X alles hier zu haben und alles funktionstüchtig, inklusive Strom, Wasser, das war halt eine riesige logistische Meisterleistung.
Ja. Ja, und also ich kann mir noch nicht mal entfernt vorstellen, vor allem, was das ja auch psychisch mit einem macht. Wir haben gelesen, eins eurer Fässer, was sich verabschiedet hat, wurde irgendwo bei Nijmegen, glaube ich, gefunden. Wenn man sowas dann auch hört, wird einem ja wahrscheinlich das ganze Ausmaß dann auch nochmal überdeutlich. Ihr habt aber ja dann letztlich auch so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Ihr habt ja dieses Nine Lost Barrels Projekt sozusagen dann auch euch überlegt. Wo nimmt man dann diese Kraft her, mit so Ideen dann auch noch um die Ecke zu kommen?
Also das war, die haben uns eigentlich immer so ein bisschen Kraft gegeben, weil es tatsächlich in diesen ersten Tagen nach der Flut, also es, ne, wir haben ja gesehen, es ist alles weg, es ist alles kaputt und dann kamen so diese ersten Nachrichten oder Anrufe, dass jemand ein Fass von uns gefunden hat, was auch tatsächlich noch völlig intakt, noch geschlossen ist. Das war, also alle waren, ne, hier im Grunde im 24-Stunden-Einsatz, jeder hat geräumt und es war ja hier es war ein Krisengebiet. Und dann waren das so wirklich ganz, ganz tolle Nachrichten, dass da eben doch irgendwo ein Fass noch existiert. Dann haben wir im Grunde immer alles stehen und liegen lassen und haben uns irgendwelche, ob vom Bagger bis zu irgendeinem Gefährt, wo man muss sich vorstellen, es waren ja auch die Straßen kaputt, man kam gar nicht so schnell von einem Ort zum anderen, aber im Grunde alle Hebel in Bewegung gesetzt, um eben dieses Fass zu holen, zu bergen und zu retten. Mhm. Und das waren wirklich immer so Highlights für uns, weil das irgendwie so ein bisschen, ja, das letzte Überbleibsel von vor der Flut war.
Wie so ein Erinnerungsstück schon fast. Ne?
Mhm. Ja, und dann war halt ja, okay, was machen wir jetzt damit? Ne? Also dann haben wir die erstmal in Sicherheit gebracht, dann kam unser eigener Herbst und dann waren wir so, weiß ich, im Winter haben wir dann überlegt, was machen wir denn jetzt damit? Ne? Was wir so, und dann haben wir herausgefunden, dass wir die zuordnen konnten, dass wir ich sag mal, das analog geschriebene Kellerbuch haben wir gefunden im Schlamm, das konnte man zuordnen. Wir haben die kompletten Daten aus der Lese 2020, war ja 2020er Jahrgang, wir haben alles noch gehabt, jedes Fass, es war alles komplett nachvollziehbar. Ja,
sehr gut.
Zum Glück schreiben wir das immer so genau auf.
Warum kam jetzt der Blick von Maike in Richtung Dörte? Das war jetzt gut.
Ja, zum Glück schreiben wir auch nichts nur mit Kreide auf, sondern mit wasserfesten Stiften. Und dementsprechend war halt alles genau nachvollziehbar und wiederzufinden. Mhm. Wobei die Dörte ja fast noch, wo ich dich losgeschickt habe, dass du dieses Buch retten musst, das war auch schon... ja, in der Flutnacht auch, ja, eine Geschichte, die man am besten nicht erzählt. Aber zumindest hatten wir tatsächlich dann alle Daten und dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn damit? Und da ist dann aber auch tatsächlich, muss man wieder sagen, haben wir auch wieder viele Helfer hier gehabt, viele Menschen, die mit hier waren. Man hat das mal jemandem erzählt und dann so kommt das natürlich dann auch, dass dann jemand gesagt hat, hey, da müssen wir doch muss man was Extrares draus machen. Ne? Ja. So, und dann denkt man, ja, da müssen wir was. So, ne, es ist jetzt nicht.
Das war ja
alles
auch was ganz Besonderes.
Ganz genau.
Auch für jeden, der bei uns arbeitet. Also jeder hat die waren wie so, als hätten sie einen Heiligenschein, standen die eben bei bei uns hinten im Keller und das so jeder war da ganz andächtig, dass das eben so diese letzten Fässer sind. Man muss sich einfach vorstellen, auch jeder, der bei uns arbeitet, da hat ja jeder so viel Arbeit, so viel Herzblut reingesteckt über ein ganzes Winzerjahr. Also was das für eine Arbeit im Weinberg darstellt und dass das dann so von einer Sekunde auf die andere weg ist und dann eben nur noch so ein mini kleiner Rest davon übrig ist. Ja. Allein das hat es für uns schon zu was ganz Besonderem gemacht und wir haben die Weine dann eben probiert und haben auch da ganz schnell entschieden, weil wir ja eben die gute Dokumentation hatten und die so zuordnen konnten und jedes Fass ja auch irgendwo klar bis zum Lesezeitpunkt seine eigene Geschichte hat, also was ja dokumentiert in dem Ordner war, aber auch danach ja hatte jedes Fass ja so seine eigene Geschichte, wo es eben angespült wurde, wo es, wer es gefunden hat,
wer es geholt hat, auf welche Art und Weise das geholt wurde.
Und das haben wir eben für jedes Fass komplett dokumentiert. Und deswegen, und auch jedes Fass hat so einzigartig geschmeckt. Also da sind zum Beispiel ja auch verschiedene Favingard-Fässer dabei. Die wären natürlich sonst, ohne Flut wären die zusammengekommen. Ja. Aber wir haben uns dann, da haben wir auch lange überlegt, die trotzdem einzeln zu lassen, einfach um diese Einzigartigkeit jedes Fasses zu zeigen.
Ja, und welcher Wein kann schon von sich behaupten, dass ein Stück des Terroirs jetzt während der Flut entstanden ist? Ja. Also dieses Wort Terroir ist ja immer so groß, ist ja nicht nur der Boden, es sind so viele Kleinigkeiten, die da mit reinspielen. Da ist der Mensch, der da mit Einfluss drauf nimmt und der Mitgestalter des Terroirs eines Weines ist. Und das war dann für uns so besonders, dass wir gesagt haben, die müssen einzeln ausgebaut werden. Das war so im Prinzip diese erste Idee. Ne? So, dass wir können die nicht einfach alle zusammenpumpen und sagen, das ist jetzt hier der Flutwein. Ja. Und so kam dann halt diese Idee der Lost Barrels mit den neuen Fässern, die auch quasi ja mit den Koordinaten markiert sind, wo sie gefunden wurden, die Geschichte erzählen. Das sind aber auch so wertvolle Flutgeschichten, die wir haben, wie diese Fässer wieder zu uns kamen, dass wir damit irgendwo auch uns, ich sag mal, so ein Andenken gebastelt haben dafür natürlich auch, ne? Dass wir ja das einfach so mit in die Zukunft nehmen. Und Wein ist ja so schön langlebig, Gott sei Dank, dass man den auch einfach über Generationen aufheben kann.
Ja, gerade wenn es dann auch noch Favingard war, das war natürlich dann auch noch.
Es waren witzigerweise nur Lagenweine, als hätten die sich abgesprochen. Also wir hatten ja bis zum Gutswein noch alles da liegen. Wir hatten ja nichts abgefüllt, nur ein paar Weißweine, das bisschen, was wir an Weißwein machen. Und das war auch noch so ein Zufall, dass es halt nur Lagenfässer waren.
Die hatten irgendwie einen größeren Überlebenswillen.
Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Es ist super verrückt und es waren nur Lagenweine. Wow. Ja. Wow. Und dementsprechend wollten wir natürlich auch was draus machen.
Und wir hoffen ja, dass es sowas nie wieder geben wird. Also das zur Historie des Weins zählt, dass er ein paar Kilometer im Wasser geschwommen ist und dort wollen wir nicht. Also so viel Terroir braucht es dann auch nicht jedes Jahr. Ne?
Genau.
Wenn wir jetzt schon so schön über Wein reden, eben habt ihr über den Kaffee gesprochen, dass ihr eigentlich nicht zur selben Zeit Kaffee trinken könnt, weil die eine mag es eher kühler und die andere eher etwas wärmer oder heißer. Wie sieht das denn bei Wein aus? Ihr habt schon denselben Weingeschmack, dieselben Weinvorlieben?
Bei Spätburgunder zum Glück. Bei anderen Rebsorten können wir jetzt so ein bisschen darüber diskutieren. Aber bei Spätburgunder tatsächlich. Also da sind wir uns auch mit dem Weintyp, mit dem Wein, wie wir ihn uns für uns in unserem Weingut, in unserer Region vorstellen, komplett d'accord. Also da soll es den Schiefer, die Kühle, der Eifel, das soll jetzt alles widerspiegeln. Aber bei anderen Rebsorten kannst du gerne ein paar
Die wir jetzt Worte aber nicht nennen, weil wir wollen jetzt, ich möchte jetzt keinen.
Nein, jetzt wird es doch spannend. Ja. Also an der A nur über Spätburgunder zu sprechen, also das wird ja irgendwann auch ein bisschen langweilig. Und wenn es dann jetzt auch noch irgendwie so ein bisschen unterschiedliche Auffassungen gibt, dann müsst ihr uns da jetzt schon ein bisschen einweihen, bitte.
Ja, also ich mag zum Beispiel süße Rieslinge, die Leute finden das total fies.
Ja, ich kann, also genau, da bin ich ein bisschen speziell, was die Maike vielleicht beim Kaffee ist, bin ich da in diesen, aber genau, also Restsüße, also diese ganze Kabinett-Trend, den kann ich leider gar nicht mitmachen. Mhm. Ich kann das probieren, ich glaube, ich kann es auch ganz gut bewerten, aber trinken
muss nicht sein.
Das Gleiche ist leider mit Chardonnay. Mhm. Also auch da, ich probiere es auch gerne, aber das ist nicht so meine Rebsorte.
Da muss ich jetzt mal direkt versuchen, Dörter auf meine Seite zu bringen, weil ich habe ja so ein massives Problem damit, was in Deutschland noch als trockener Wein verkauft werden darf bei Weißwein. Geht dir das ähnlich? Also es dürfen ja 9 Gramm Restzucker sein, sofern noch 7 Gramm Säure drin sind. Aber selbst wenn weniger Säure drin ist, ist das für mein Verständnis. Ich gucke immer schon nach dem Alkoholgehalt. Und wenn ich sehe, trocken hat aber 12%, dann denke ich schon immer, ah, oh nee, ich glaube, der ist mir dann zu süß. Geht dir das ähnlich?
Ja, wobei es da auch ein bisschen auf die Säure drauf ankommt. Also das mache ich tatsächlich auch. Das habe ich meinem Mann auch direkt am Anfang beigebracht. Wenn du in den Keller gehst und für mich eine Flasche Wein aussuchst, guck bitte auf den Alkohol bei den Weißen.
Ja, ja.
Weil ich, ne, süß möchte ich nicht. Und aber es kommt so ein bisschen auf die Säure drauf an. Also manchmal bin ich auch tatsächlich überrascht, wenn ich bei Kollegen was probiere, gerade so an der Mosel oder an der Nahe, wenn ich was richtig toll finde und die dann nachher sagen, ja, aber Ecibelchi hat so und so viel Gramm Restzucker. Aber wenn die Säure, wenn das passt, wenn dieses Gesamtbild stimmt, dann finde ich es okay.
Ja, dann macht es ja auch das, warum wir diese Regelung in Deutschland ja überhaupt haben. Ne? Dann funktioniert das. Ich finde nur leider, dass es häufig halt eben nicht wirklich funktioniert und ja, ich wünsche mir eigentlich schon fast sowas wie nochmal eine Kategorie super trocken. Ja. Oder sowas, ne? So extra dry, aber im wirklichen Sinne, dass man dann sagt, okay, ne, 3 Gramm und weniger ist nochmal irgendwie so eine extra
trocken. Ein Kollege, der nennt das doch dann bone dry.
Ja, ja, genau, ja, richtig. So. Genau, ja,
Knochentrocken.
Genau, da finde ich
das wäre macht die das Kategorie.
Ja, aber das ist so mein eigenes Schicksal. Ich wollte es jetzt nur gerade nochmal erwähnt haben.
Ich glaube, bei Wein hat jeder sein Schicksal zu tragen. Ja,
genau. Genau. Aber wir bleiben nochmal bei dem Thema Wein Vorlieben, weil das ist jetzt so eine Standardfrage, die muss es in dem Podcast geben. Wir wollen über den einsamen Inselwein sprechen. Und das muss ich immer so ein bisschen erklären, weil sonst kommen auf jeden Fall Rückfragen. Also ihr seid auf einer einsamen Insel. Diese einsame Insel ist unterkellert, perfekte Klimabedingungen für die Lagerung von Wein. Also da dürfen auch meinetwegen 6000 Flaschen liegen, völlig egal. Es darf nur tatsächlich nur ein Wein sein, ein Jahrgang, davon aber sozusagen unendlicher Vorrat.
Und also nur eine einzige Sorte.
Ganz genau. Und ihr könnt es euch schon denken, die Frage stellen wir euch natürlich beide. Muss natürlich nicht von euch sein. Ihr habt da freie Auswahl. Ganz egal.
Ach, soll jetzt sogar ein ganz spezieller Wein sein?
Ja, das wäre gut.
Die ganze Weinwelt steht euch offen. Geld spielt keine Rolle.
Genau, das ist auch
alles bestens egal. Eingerichtet.
Genau.
Ja. Ich glaube, das ist viel zu langweilig, wenn man tausende von Flaschen
ja, von das ist, das, hat. Ja, das mag sein, aber das leider geht es nicht anders. Sorry.
Also sagen wir mal so, wenn ich den Wein ja dann draußen trinken will und da wären eher kühlere Temperaturen, würde ich jetzt von der Rebsorte her tatsächlich auch wirklich einfach wieder den Spätburgunder auspacken, ja, weil das finde ich kann man, da trinkt man sich nicht satt dran, zumindest nicht an dem, der mir jetzt gerade im Kopf rumschwirrt, sollte es ein eher tropisches, heißes Klima auf der einsamen Insel sein, da würde ich tatsächlich auch zu Spätburgunder tendieren, aber dann in der Schaumwein-Variante als Sekt oder Champagner. Also okay. Weil ich nämlich den Pinot auch in der quasi versekteten Version toll finde. Mhm. Also die Blanc de Noir-Geschichten ziehe ich dann da auch den Blanc de Blanc-Geschichten vor. Oft auch wirklich einzeln ausgebaut. Aber da jetzt einen einzelnen zu finden jeweils, es fällt mir so schwierig, weil es beides so viel Vielfalt bietet, also da muss ich mir jetzt
aber beim Stillwein hattest du doch gerade gesagt, hast du schon eine Idee, oder?
Ja, von der Typizität her, dass es eben einer ist, der diese Trinkleichtigkeit auch bietet, ne? Der Spannung hat, der Säurespannung hat, der, ja, bei den paar tausend Flaschen trinke ich auch eine Sekunde dran, der sollte ja vielleicht auch ein bisschen lagerfähig sein, also dann auch nochmal so eher so dieser kühlere Spätburgunder-Typ, der zwar reif ist, aber trotzdem diese Spannung eben mit sich bringt, aber boah, also die Dörte kann ja jetzt mal gerade was sagen, währenddessen überlege ich mir, welcher genau
Dörte, die wartet schon die ganze Zeit drauf,
ich finde die Frage tatsächlich fast genauso schwer, als müsste ich jetzt sagen, welches meiner Kinder ich am liebsten habe. Also das ist so, das ist wirklich so schwer zu beantworten. Natürlich schießen einem direkt auch Flaschen in den Kopf, die man vielleicht so in letzter Zeit getrunken hat oder in den letzten 2-3 Jahren oder jeder Weintrinker hat ja irgendwie so Aha-Momente, ne, mit irgendwelchen Sachen, die er mal getrunken hat oder die er vielleicht auch immer bestellt, wenn er sie mal irgendwo bekommt. Aber ich finde es wirklich schwierig, Dazu muss ich sagen, dass ich mich sowieso nie entscheiden kann.
Und das war beim Eisbestellen früher schon schwierig.
Unser Papa hat immer gesagt, ich gehe mit der Dörte nicht mehr an die Eisdiele. Die steht eine Stunde davor. Und die Vorgabe war immer von der Mama, sie darf aber nur eine Sorte oder ein Bällchen. Und dann muss ich mich dazwischen 30 entscheiden. Das konnte ich noch nie. Und das jetzt bei Wein, wo es ja weitaus mehr als 30 verschiedene gibt, boah, das finde ich wirklich schwierig.
Also es geht euch da im Übrigen so wie natürlich fast allen anderen, denen wir die Frage stellen. Der Einzige, glaube ich, der es wie aus der Pistole geschossen hat, war Andreas Rings. Ne? Der hatte, glaube ich, der hat sofort irgendwie, glaube ich, gesagt, 1999er Latasch von Romani Conti oder sowas. Ich glaube, das war der, das, ich meine, gut, das ist auch eine relativ sichere Bank, da macht man nichts falsch.
Da hätte ich auch gerne ein paar tausend Flaschen
von. Da wollte ich gerade sagen,
ich weiß nicht, wer es war. Einer erzählt da auch näher. Ich nehme einen Burgunder natürlich, einen Pinot und relativ jung, weil ich möchte dann über die Jahre sehen, wie der sich entwickelt.
Ja, ja, ich glaube, das war das. Sogar. Ja, ja. Und 99 ist ja auch für Romani Conti, das ist ja noch ganz jung. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen. Also insofern, wenn ihr jetzt, also okay, gut ist ja schon mal zu hören, Pinot Noir, gewisse leichtfüßige Stilistik natürlich, also dann könnt ihr ja auch eigentlich was aus dem eigenen Keller mitnehmen, das ist dann relativ einfach. Aber so in eine andere Richtung, wie Bordeaux jetzt beispielsweise, also jetzt mal von der einsamen Inselfrage mal abgesehen, ist das irgendwie eine Region oder eine Weinstilistik, die euch auch anspricht? Oder seid ihr, sage ich mal, so Spätburgunder fokussiert, dass das eigentlich gar nicht sein muss?
Nee, das nicht. Also gut, ich bin ja relativ speziell, was die Rebsorten angeht, aber wenn ich jetzt so quasi meine Zweitlieblingsrebsorte neben dem Spätburgunder, den es ja in allen Varianten, also was die Maike eben auch schon gesagt hat, als Champagner, dann würde ich für mich persönlich tatsächlich zum Riesling tendieren. Mhm. Das wäre dann so meine zweite Wahl.
Aber restsüß dann, ne?
Naja, ja. Weil ich finde, der Riesling hat das gleiche Spannende, was der Spätburgunder auch hat, weil er eben diese Vielschichtigkeit hat, weil er das eine Rebsorte ist, die wie der Spätburgunder das Terroir so toll zeigen kann. Also da machen Blindproben so Spaß. Also das, was wir auch mit dem Team schon mal machen, wenn man, ob jetzt Spätburgunder oder Riesling, da kann man ja wirklich was erraten. Also von der Herkunft. Also das spiegelt eben wieder, wo der Wein herkommt. Und aus jeder Region ist er ja wirklich tatsächlich richtig unterschiedlich und das macht das Spannende aus. Und das ist meines Erachtens deswegen genauso wie beim Spätburgunder eine Rebsorte, an der man sich nicht so satt trinken kann, weil so eine Vielschichtigkeit, Unterschiedlichkeit hat.
Ja. Wenn wir aber das Thema Bordeaux da gerade jetzt nochmal zu aufmachen, ist jetzt nicht so, dass ich oder wir uns, also ich kenne mich jetzt da nicht bombenmäßig aus. Also ich bin da jetzt nicht treffsicher bei allem. Wenn ich jetzt was blind auf dem Tisch hätte, würde mir das schon sehr, sehr schwer fallen, das jetzt direkt jemandem zuzuordnen. Dafür probiere ich es und trinke ich es so wenig. Aber wenn, dann sind es eher solche super gereiften Sachen aus Jahren, die noch nicht so üppig mit dem Alkohol waren, wo früher gelesen wurde, wo entspannte 12,5 Volumenprozent drauf sind, die man vielleicht auch vor 10 Jahren noch gar nicht trinken konnte, weil sie da noch nichts waren. Also wenn, dann Bordeaux, dann diese gereiften Typen, die halt moderater sind, die nicht so, ja, die einfach diese Reife brauchen. Also das finde ich dann schon toll. Ne? Also ja, gereifte so Bordeaux, das ist schon was Schönes.
Hört sich so nach 1982 an.
Ja, sowas zum Beispiel. Ne?
Irgendwie genau. Mouton oder Pichot.
Genau, richtig, oder sowas. Richtig. Ne? Ja, also okay. das aus diesen Jahren, aus diesen kühleren Jahren gereift, das ist schon was ganz Fantastisches. Also das ist schon schön. Wie gesagt, ohne dass ich jetzt sagen könnte, dass ich da jetzt treffsicher bin in der Blindverkostung, wo man, sag mal, beim Burgund schon nicht, ja, da ist man auch nicht jetzt komplett treffsicher, ne? Aber da hat man zumindest einfach mehr probiert, man hat sich mehr Erfahrung einfach aufgebaut, weil es natürlich aber auch die Sorte ist, um die es sich bei uns dreht und alles, was wir probieren, macht uns schlauer am Ende des Tages, ne? Um rauszufinden, wieso, weshalb, warum ist denn jetzt ein Wein so? Also das ist dann vielleicht auch natürlich, dass wir da mehr probiert haben, als jetzt aus den anderen französischen weltberühmten Regionen. Und auch die Champagner-Probiererei, die bringt uns ja auch weiter. Also auch das ist ja sowas, wo wir selber auch so ein bisschen dran arbeiten. Wir sind seit 2019 arbeiten wir halt so nach der echten Champagner-Methode mit den Pressen, wo wir einfach so ein bisschen gesagt haben, wir wollen sehr viel ernsthafter auch im Sekt werden. Und die, also ja, ab dem Jahrgang 19, und die liegen jetzt auch noch, ne, weil wir gesagt haben, wenn wir die rausbringen sollen, die halt die optimale Reife haben.
Und ihr versektet auch selber?
Im Prinzip ja, also wir haben schon jemanden, der uns im Lohn das dann degorgiert und auch mit in die Flasche bringt, aber das ist dasselbe wie bei der Abfüllung auch. Auch hier haben wir einen Lohnfüller, der mit seiner Maschine kommt, weil wir gesagt haben, die Menge ist jetzt noch nicht so groß, dann brauchen wir es noch nicht in alles zu investieren. Genau.
Wann bekommen wir denn den Sekt dann zu probieren?
Also das ist jetzt geplant, dass der Ende des Jahres rauskommt. Okay. Wir arbeiten gerade mit Hochdruck an den Etiketten.
Hochdruck
also,
ist gut.
Ja, genau. Also immer, wenn wir mal Zeit haben.
Und ist das dann auch direkt so ein VDP-klassifizierter Sekt?
Gibt's also wir würden ihn mit Sicherheit mal zu der Verkostung schicken. Ja, ja, so ein VDP-Punkt-Sekt ist es auf jeden Fall. Ja. Und wir haben Prestige. Ja, die Unterscheidung zwischen dem Sekt und Sekt-Prestige. Ne? Mhm. Und das muss ja dann das Panel entscheiden, ob das.
Ja. Aber die Anforderungen für Prestige hätte er durch die
natürlich, und so ganz genau. Okay. Ganz genau.
Ah, das ist ja spannend.
Das ist alles genau dokumentiert.
Ja.
Ja, jetzt haben wir sogar noch mal kurz über Bordeaux gesprochen, aber natürlich war hier das Leitthema der Spätburgunder, so wie es sein soll, bei Weingut Meyer-Näkel. Maike Dörte, herzlichen Dank für das Gespräch, für eure Offenheit, und ich glaube, wir sind dem Thema Geschwister im Weinberg auch wirklich auf die Spur gekommen sozusagen. Vielen Dank.
Uns hat es riesen Spaß gemacht. Danke auch. Vielen Dank.
Ja, und ich kann mir ja keinen besseren Grund als dieses Gespräch vorstellen, sich ungeheuer darauf zu freuen, wenn es das nächste Mal wieder heißt
bei Anruf Wein.